Feminin, frech und frisch. Dani und Dani, der Podcast der Chefredakteurinnen. Jeden Freitag neu.
Herzlich willkommen bei Dani
und Dani.
Hallo Dani.
Ja, hallo Dani.
Daniela Badl, Chefredakteurin von OE24, online und print, enge Kollegin und sehr enge Freundin, muss ich sagen. Ich freue mich total, mit dir einen Podcast zu machen seit neuestem.
Ja, das ist eine neue Herausforderung, der ich mich gerne stelle. Ja, und ich stelle mal kurz dich vor, wie ich gerne sage, meine Workwife, Daniela Schimke, Chefredakteurin unseres Frauenmagazins Madonna und auch verantwortlich für die ganze Magazinwelt des Hauses. Und dazu natürlich eine sehr liebe Freundin von mir.
Ja, und wir machen jetzt einen Podcast gemeinsam und wir freuen uns sehr, dass hoffentlich viele dabei sind, die wir so ein bisschen auf eine Reise durch unsere Redaktionswelt mitnehmen. Dazu muss man sagen, wir sitzen hier ja auch jetzt mitten in der Redaktion, in unserem Newsroom. Wir sind ein 360-Grad-Medienunternehmen mit einem Radiostudio. Jetzt haben wir das erste Mal auch Kopfhörer auf und sitzen vor einem Radiomikro, was eigentlich nicht so unsere Welt ist, aber ich finde es eigentlich ganz cool, oder?
Ja, man hört sich auch selber, aber ja. Wir werden uns daran gewöhnen. Wir sind gerade wirklich gerade mit der Produktion fertig geworden der Tageszeitung, haben gerade das Cover gemacht und werden ein bisschen auch darauf Bezug nehmen, was uns gerade so die Woche beschäftigt hat und wo sich Fragen stellen, die wir vielleicht ein bisschen ausdiskutieren.
Genau, unser Motto ist ja frech, frisch, frei.
Hoffentlich noch frisch. Ja, es ist ja schon gegen Abend, aber das ist es genau. Jetzt würden wir uns auf der Terrasse treffen und über den Tag plaudern. Und das machen wir jetzt mit euch, wo wir ein bisschen Revue passieren lassen, was uns aufgeregt hat oder einfach amüsiert hat. Und hoffentlich ist es für euch dann auch unterhaltsam. Ja, also
wo wir einfach auch ein bisschen drüber plaudern, was auch so ein bisschen die Themen der Woche sind, die sich, die überschneiden sich ja bei uns. Also ich in der Magazinwelt, wir haben ja die, sag ich mal, die schönsten Seiten des Lebens. Du hast ja oft sehr ernste Themen auch, aber vieles überschneidet sich einfach auch, über das wir dann plaudern. Und so kam es ja auch zu der Idee, weil wir dann halt immer ein bisschen rumblödeln, aber auch ernste Gespräche haben. Und das hat man mitgelauscht und dann ist man auf die Idee gekommen, dass wir das jetzt in einem Podcast verarbeiten sozusagen. Das Thema Weiblichkeit ist für uns ja auch ein großes Thema. Wir sind beide Frauen, wir sind Chefredakteurinnen, wir verstehen uns super. Stundenbissigkeit ist in unserem ganzen Haus, muss man wirklich sagen, überhaupt kein Thema, was ich total super finde. Und ja, das Thema Weiblichkeit war aber auch diese Woche bei der Paris Fashion Week ein Riesenthema, oder?
Das kann man so sagen, ja. Das ist ja immer so das grande Finale der Fashion Weeks, die uns die letzten Wochen begleitet hat. Und Paris ist immer ein bisschen anders, ein bisschen extravaganter und ein bisschen provokanter, würde ich einmal sagen. Und irgendwie war das dann Thema. Also ich kann mich erinnern, da haben wir halt quasi, sind wir draußen gesessen und ich kriege auf Instagram dann plötzlich angeboten, ein neues Outfit fürs Büro. Und das war dann sozusagen das Netzteil ohne BH mit einem Sakko drüber. Und ich habe mir so gedacht, naja, wir haben mal was Neues.
Ich habe gleich gesagt, warum nicht?
Warum nicht, genau. Und ein bisschen so habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie weit provoziert uns das noch, wenn wir jetzt im Naked Dress, wie das ja so schön heißt, herumlaufen würden. Wie weit ist das noch ein Aufreger und muss das sein? Also auf der anderen Seite übertreibt man es da nicht dann auch wieder ein bisschen mit der Provokation in Zeiten, wo man vielleicht gar keine Provokation mehr braucht. Was sagst du?
Naja, die Frage ist, provoziert es wirklich? Also mich provoziert das ja ehrlich gesagt gar nicht. Ich finde es ja fast ein bisschen langweilig, wenn man dann irgendwie die Nackt-Trickkiste greift, weil einem nichts anderes mehr einfällt vielleicht auch. Das ist ja auch in der Kultur so ein bisschen, im Theater ist immer die Diskussion, dann stehen plötzlich nackte Schauspieler da. Ich habe schon oft mit Schauspielerinnen Interviews gemacht, wie sie sich dabei fühlen, wenn sie dann nackt auftreten müssen. Und mir haben schon viele gesagt, wenn es die Inszenierung braucht, wenn das wirklich ein Statement ist, das in der Inszenierung benötigt ist, dass der Stoff braucht, also Stoff ohne Stoff sozusagen, dann machen sie das gerne und dann ist es überhaupt kein Thema für sie. Und ich glaube, das ist auch genau der Punkt. Wenn ein Model gezwungen wird dazu, nackt dort aufzutreten, um einfach irgendeinem Designer den Gefallen zu tun, dass er auf allen Tageszeitungen auf den Titelblättern ist und das Social Media durch die Decke geht, dann weiß ich nicht, ob es das braucht. Also da finde ich es dann irgendwie auch blöd, ehrlich. Ja. Aber andererseits, why not? Warum machen wir, wie Paris Jackson, die ja auch dort war, die sagt, es ist einfach ein Körper, es ist mein Körper, ich will ihn zeigen. Dazu muss man aber auch sagen, sie saß im Publikum. Sie war ja nicht Model, oder?
Ich glaube, deswegen war es auch ein Aufreger, einerseits, weil sie die Tochter von Michael Jackson ist und man, glaube ich, da auch andere Maßstäbe oder Bewertungen, also sie hat erzählt, sie hat sehr viel Hass dafür gekriegt und Kritik dafür gekriegt und sie hat gesagt, Entschuldigung, am Ende sind wir alle Tiere und jetzt haben wir uns halt Kleider angezogen und wenn man sie wieder auszieht, dann ist es jetzt das große Thema. Man muss immer ein bisschen aufpassen bei so jungen Frauen und auch Management, das dahinter steht und sie war jetzt sicher eine Zeit lang nicht mehr das Thema in den Medien, dass man dann vielleicht sowas aus dem Talon zieht, um eben genau wieder die Titelseiten zu haben. Mhm. Wie es ihr wirklich geht, ihr glaube ich, sie ist eine Wilde. Ich glaube, man muss das erleben können. Man muss dann im Nachhinein nicht in 10 Jahren sagen, um Gottes Willen, was ja auch oft passiert, wo sie sagen, ja, ich wollte das eigentlich gar nicht. Und wenn sie dann emanzipiert sind und eine eigene Meinung haben, sagen viele Stars, na, das wollte ich eigentlich nicht machen, aber man hat gesagt, ich muss es machen, damit ich meine Karriere weiterführen kann. Da ist genau, glaube ich, diese Grauzone, in der wir uns dann auch bewegen auf der einen Seite, wo ich sage, ja, wenn jemand à la Lourdes, also die Madonna-Tochter, sich hinstellt, dann glaube ich ihr das. Ja? Dann ist sie nicht verklemmt dabei oder ist sie in irgendeiner Form schüchtern, sondern steht da und lacht denen allen ins Gesicht. Anderen glaube ich es nicht, ehrlich gesagt.
Ich glaube auch, da geht es wie in allem, geht es darum, dass es halt authentisch ist. Mhm. Es geht immer ums Authentische. Und wenn jemand das so trägt, dass du sagst, wow, die steht jetzt einfach zu ihrem Body, die will einfach jetzt ihre Brüste zeigen, aus welchen Gründen auch immer, dann findet man es wirklich cool. Wenn es dann so eine gezwungene Geschichte ist, dann kriegt es einen komischen Beigeschmack. Und wir natürlich als Medienmenschen sehen es noch einmal immer kritischer, glaube ich, oder in dem Sinn kritischer, wir nehmen es dann nicht so ernst oder empfinden es auch als gekünstelt, weil man eben immer dahinter den Manager sieht und wir sehen das ja oft in unserer Medienwelt, wie dann Manager im Hintergrund agieren, wo das einfach ganz gezielt so gemacht wird, dass es dann immer ein PR-Gag ist.
Ja, wir haben darüber geredet, also wir kommen ja, also wir sind jetzt nicht mehr 20, können wir ja ganz offen sagen, ne? Wir kommen ja aus einer Generation heraus, also unsere Mütter haben ja wirklich noch eine Revolution leben müssen, aus der Corsage ausbrechen müssen und haben BHs verbrannt. Mhm. Und meine Mutter hat mir auch erzählt, naja, es gab ganz normal Oberteile und drunter kam BH und das war ein bewusstes Statement, um zu zeigen, ich lasse mich da jetzt nicht einschnüren. Andererseits haben wir dann uns in den 80er, 90er Jahren wieder die Push-Ups anzogen und waren wieder das Gegenteil. Und heute ist das so ein Mischmasch. Einerseits, wenn wir ins Freibad gehen, liegt keiner mehr oben ohne. Ich kann mich erinnern, wo ich Teenager oder fast junge Erwachsene war, war das eine ganz normale Sache. Und heute ist es fast wieder Brüder geworden, was das betrifft, teilweise sogar verboten, ja, in Freibädern. Und auf der anderen Seite werden wir auf Instagram, wo wir wieder bei der Inszenierung sind, mit sehr wenig Stoff quasi überflutet, wo man natürlich immer die Distanz hat, ne, wo das nicht das wahre Leben ist. Und da geht dann viel mehr. Aber das ist halt immer genau dieser, worum geht's? Haben wir als Frauen jetzt noch hier einen Auftrag, um Freiheit zu kämpfen für unsere Körper oder nicht?
Ne? Ja, also es war natürlich immer auch bei diesen Demonstrationen, die Hippies, das war ja immer so ein Revolutionszeichen auch, zu zeigen, wir wollen was verändern, wir wollen was anders haben. Jetzt gar nicht, glaube ich, nur was den eigenen Körper betrifft, sicher auch, aber auch was das ganze Gesellschaftliche geht, die Krisensituation, die Kriegssituation in der Welt. Und das ist das, was ich mich gefragt habe, ob das vielleicht bei der Fashion Week auch so ein bisschen der Kult, der künstlerische Ansatz der Designer war. Und da sind ja auch viele Designer dabei, die wirklich Künstler sind, die auch ein bisschen zum Ausdruck bringen wollen, dieses, wir müssen jetzt wieder irgendwas tun, wir müssen irgendwie zeigen, dass das alles so nicht weitergeht. Also einfach um ein Statement zu setzen in einer Welt, wo wir eigentlich kaum Statements setzen können, weil gegen vieles in der Welt können wir gar nichts tun, sind vollkommen machtlos. Und was können wir machen? Wir können uns ausziehen, wir können provozieren. Die Frage ist halt nur, provoziert das noch?
Ja, also ich kann mich erinnern, ich habe jetzt gestern oder vorgestern habe ich ein Teil gesehen, das hinten ohne war. Also nicht
aber das ist das Plastikteil ohne. Gewesen,
ne? Nein, der war wirklich, also ich glaube, es war ein Mann, aber ich bin mir gar nicht sicher, oder eine sehr buschikose Frau, die eben hinten nichts anhatte. Also es war vorne komplett bekleidet und hinten war nur der Popo.
Weil ich habe eine so eine Variante gesehen mit so einem Plastikpopo drauf.
Ja, das gab's auch.
Und auch Plastikbrüste, die dann ein Mann umgeschnallt hatte und umgekehrt ein männlicher Oberkörper. Das fand ich ja vom künstlerischen Ansatz eigentlich witzig.
Da war ich auch dabei. Also interessanterweise, das war jetzt nicht schön oder irgendwie...
ich würde es auch nicht tragen.
Genau, das ist vielleicht
obwohl
für ein Musikvideo.
Obwohl, es verdeckt die eigenen Brüste und hat eigentlich sehr schöne Brüste gemacht.
Man kann es vielleicht unterm Kleid tragen.
Ja.
Nein, aber ich sage nur, das ist halt was, wo ich sage, ja, da sind wir wieder bei Haute Couture, da sind wir wieder bei Paris, da sind wir wieder, da hat sich jemand da wirklich mal was einfallen
was überlegt,
lassen.
Ja.
Und nicht einfach nur ein transparentes Teil über Model hängt. Ja?
Genau.
Also wo ich sage, ja, eh. Und da sind wir eben, da habe ich mir jetzt kurz eingelesen, weil wir ja gesagt haben, wir reden heute darüber, das ist ja auch nicht neu. Also man glaubt ja, dieses Naked Dress ist so wahnsinnig neu.
Nein, gar nicht.
Es kommt ja alles wieder, wie wir heute schon geredet haben, da zitiere ich dich jetzt, weil Marilyn Monroe war das erste Naked Dress, das wirklich noch für Aufregung gesorgt hat, als sie Happy Birthday für John F. Kennedy gesungen hat.
Gehaucht.
Und dann war die Cher war mal im Times Cover und das wurde teilweise verboten zu verkaufen, weil sie eben nur transparent getragen hat. Also da gab es ganz andere Vorreiterinnen, wenn man sagen soll, die eben in einer Zeit, wo das gar nicht erlaubt war für eine Frau, wo Frauen nur mit Erlaubnis ihrer Männer wählen oder arbeiten gehen haben können, plötzlich halbnackt oder sehr, sehr weiblich betont in der Öffentlichkeit aufgetreten sind. Und dann zieht sich das weiter und jetzt hat es anscheinend wieder eine Revolution, jetzt ist es sozusagen wieder da. Aber im Prinzip ist es seit den 50er Jahren da, das Naked Dress.
Absolut. Ja. Und ich glaube, damals war es ja auch ein sehr starker Ausdruck natürlich der eigenen Sexualität, der weiblichen Sexualität, die ja damals, das war ja kein Thema. Das war ja auch das, warum Marilyn Monroe ja wahnsinnig polarisiert hat bei den Männern wie Frauen in umgekehrter Weise, weil sie halt eine wirklich starke sexuelle Ausstrahlung hatte. Und diese Nacktheit ist natürlich auch ein Ausdruck der eigenen Sexualität, die, ja, wage ich zu behaupten, auch in unserer Gesellschaft irgendwie völlig vergraben wird langsam. Also ich sage immer, dieser alte Spruch, wir sind oversexed and underfucked, sorry, dass ich so direkt bin, aber ja. Ich habe wirklich das Gefühl, das wird immer ärger. Alle reden drüber, alle sind nackt, alle sind frei, alle sind so toll, alle reden über Sex im Allgemeinen. Aber dieser Bezug zur eigenen Sexualität kommt immer mehr, oder habe ich nicht das Gefühl, dass der so da ist? Oder bilde ich mir das ein, weil ich jetzt gerade, ich habe jetzt gerade für den Samstag eine große Madonna-Geschichte zum Thema sexuelle Energie gemacht. Und vielleicht habe ich deshalb das Gefühl.
Wollte ich dich schon fragen, was sagt der Sexualtherapeutin, hast du da im Blatt, gell? Und
genau.
Was sagt die dazu? Also wie ist die Lage?
Naja, die ist Sexcoach und Lifecoach und sie sagt halt, dass wir mit sexueller Energie, die jeder in uns, ja, also jeder hat das, aber viele leben sie halt nicht so, wie sie gelebt werden sollte. Und dass die eigentlich wahnsinnig viel machen könnte in Sachen Erfolg, auch im Alltag, weil es einfach Ausstrahlung macht. Dass das Ganze aber natürlich einen Teufelskreislauf hat. Wir wissen, gute Sexualität hängt viel mit Selbstbewusstsein zusammen. Hast du kein Selbstbewusstsein, hast du keine gute Sexualität. Umgekehrt, wenn du kein Selbstbewusstsein hast, dann, also und umgekehrt, da siehst du, habe ich schon einen Hänger.
Ja, bitte.
Ja. Umgekehrt, Sexualität schafft Selbstbewusstsein. Wenn du eine gute Sexualität hast, eine gute Verbindung zu deinem Körper, bist du natürlich auch selbstbewusst, hast ein super Auftreten, du strahlst. Wir wissen das alle, wenn wir frisch verliebt sind oder wenn es prickelt, dann sind wir einfach, auch performen wir auch meistens im Alltag viel besser.
Ja, mir hat einmal ein Künstler gesagt, das erinnert mich gerade an was, ich darf ihn vielleicht hier nicht nennen, was nicht, das wäre ihm wahrscheinlich auch wurscht, dass er eine Zeit lang wirklich auf Sex verzichtet hat, um wieder auch kreativ zu werden. Also der hat eben seine sexuelle Energie, das hat jetzt mit Frauen nichts zu tun, aber ich glaube, das gilt für beide Geschlechter.
Ja, die sagt das ja auch für beide Geschlechter.
Ja, also der hat ihm gesagt, der hat das bewusst dann eingesetzt, dass er sich da halt ein bisschen quasi zurückgenommen hat, um das dann wieder anderswo rauszulassen. Ist schon spannendes Thema. Man sagt ja immer, es bis hin zu kriegen. Ja? Also alles hat ein bisschen was mit der Sexualität zu tun oder mit dem Erobern und mit allem. Ja? Also sozusagen ist das nicht, was man unterschätzen kann. Und andererseits in der Psychosomatik ist das ja auch ein Thema. Also das schweift man jetzt vielleicht ab, aber ist natürlich die Sexualität auch für ein gesundes psychisches Leben wichtig. Ne? Und das ist eben, das erinnert wieder an Auftritte, wo man das Gefühl hat, das ist wie, ich will jetzt niemandem unterstellen, dass das vielleicht ein Mensch ist, der da Probleme hat, aber es gibt eben so Nacktmodels oder so, die dann halt vor dir stehen, also Michaela Schäfer fällt mir da gerade spontan ein, und du stehst vor ihnen und es ist egal, ob sie nackt ist. Also das hat überhaupt kein Leben, es hat überhaupt keine Emotion.
Und es ist unsexy, wie man so
und
schön sagt,
oder? Es ist wie ein Plastik. Mhm. Also es ist nicht, es ist ein schöner Körper, unglaublich ästhetisch anzuschauen, aber nicht gelebt, nicht gefüllt mit Energie. Ja. Und das begegnet einem gerade dann in dieser Öffentlichkeit manchmal, dass es wie eine zweite Haut ist fast schon. Ja?
Wo
dass
wir
man den Menschen gar nicht kennenlernt.
Wo wir wieder bei diesen Plastik, nackten Plastikkörpern von dem Künstler bei der Fashion Week sind, was vielleicht auch so ein bisschen ein Ausdruck ist. Ja,
ja vielleicht.
Dass Nacktheit ja nicht unmittelbar damit zu tun hat, sexy zu sein. Weil das sagt die Sexualtherapeutin bei uns in Madonna ja auch. Das hat gar nichts damit zu tun, ob du dich sexy gibst, ob du sexy angezogen, was auch immer für jemand sexy ist. Ja?
Ja.
Du kannst, sexuelle Energie strahlt, wird wirklich von innen heraus gestrahlt.
In einem Ruderleiberl quasi.
Genau, so ist es.
Finden
auch viele sexy, wenn eine sexy Frau im Rollkragenpullover dasteht, kann die einfach eine unglaubliche Anziehungskraft haben. Oder auch ein Mann natürlich. Aber das ist das, was ich meine, dass diese innere Kraft und dieser Bezug zur eigenen Sexualität und wir versuchen das zu leben, indem wir eben unsere Körper zeigen und versuchen sexy zu sein, aber in Wahrheit sind wir es gar nicht.
Im Schlafzimmer schaut es dann anders aus sozusagen? Oder ist es jetzt nicht auf das bezogen? Also ist es jetzt eher auf den Alltag bezogen?
Ich glaube, das ist eher also in der Geschichte, die ich jetzt gemacht habe, ist es auf den Alltag bezogen eigentlich. Aus der diese Kraft, quasi, da geht es viel um Selbstbewusstsein, Körpergefühl, einfach zu sich zu stehen, auch zu seiner Meinung zu stehen, auch Nein zu sagen.
Mhm.
Also auch ein ganz wichtiges Thema, auch in dem Bezug, aber auch im Alltag natürlich.
Ja, genau.
Also es geht viel um Körperlichkeit.
Da wären wir eigentlich mit einem schönen Übergang beim zweiten Thema der Woche, das uns jetzt gerade zumindest journalistisch schon beschäftigt und ich glaube dann auch für viel Gesprächsthema sorgen wird in Österreich. Dancing Stars, die neue Staffel startet.
Ja.
Und also das ist dann auch, da geht es auch um viel Körperlichkeit, was jetzt glaube ich
absolut.
Die Promis schon erleben im Proberaum, noch nicht im Ballroom. Also ich glaube, das ist schon ziemlich harter Alltag, den sie da erleben. Und was wir sehen, ist nur ein Bruchteil von dem, was hinter den Kulissen da an Schweiß und Tränen ausgestanden wird. Aber auch sie müssen sich jetzt in der Öffentlichkeit präsentieren.
Ja,
auch
für viele schwer.
Ja, für Wahnsinn. Ja. Also auch in diesen Klamotten, ne? Also in diesen Glitzer-Outfits, was sie ja meistens nicht tragen privat, nehme ich an.
Ja.
Und dann auch noch bewertet zu werden mit etwas, was man nicht gelernt hat, sondern erst lernt. Und also sehr mutig, muss ich sagen, und ein Konzept, das immer noch funktioniert im Fernsehen.
Unglaublich funktioniert. Und ich muss ehrlich sagen, auch ich privat, obwohl wir das natürlich immer aus einem anderen Blickwinkel auch sehen, aber privat schaue ich es mir dann trotzdem auch wirklich gern an, weil, wie du sagst, das ist so faszinierend. Man fragt sich dann immer selbst, also mir geht es zumindest so, könnte ich das überhaupt, also erstmal, ich denke mir immer, wie merken sich diese Schrittfolgen? Und das ist, also ich weiß nicht, würde es mir, glaube ich, überhaupt nicht merken. Und zum Zweiten eben, dass man sich dem aussetzt, der Kritik auch, und plötzlich auch draufkommt, dass man so an Grenzen stößt, eben auch mit diesem Aus-sich-herausgehen. Ja? Weil wenn wir jetzt in der Disco nach drei Prosecco,
dann also geht der Hüftschwung. Also ich finde, wir machen eine gute Figur.
Unser Hüftschwung ist eigentlich immer eigentlich
sehr gut. Das ist 1A.
Aber wenn wir im Ballroom stehen würden, weiß ich nicht, wie viel Charme du dann besetzt bist. Eigentlich.
Ja, vor allem das Mitzählen. Du musst ja den Takt haben.
Natürlich.
Du musst mitzählen. Du musst die Füße unter Kontrolle haben. Ja. Du hast dann aber jemanden zweiten an der Backe sozusagen, der dich führt oder den du führen musst als Mann, der da auch noch reinmischt. Ich bin ja beim Paartanz also eine Versagerin ohne Ende. Also ich habe es probiert, weil ich gern alleine und frei und einfach
das
tanze.
Das Thema Freiheit.
Ja, das
wieder.
Thema genau. Freiheit, genau. Und ich bin ja befreundet mit der Conny Kräuter, du ja auch, also die Dancing Stars Profitänzerin. Und also im Spaß haben wir das natürlich auch schon mal ausprobiert und die nimmt sich dann schon her. Ne? Also da bist du dann wirklich fest im Griff. Und ich habe komplett den Kopf verloren. Ja. Also wie ich das probiert habe, ich habe nicht mehr gewusst, wo ich bin, wo links und rechts ist, wo meine Füße sind. Und dann aber auch noch sozusagen eine Choreografie einzustudieren, dann die Nervosität dazu. Ich meine, am Anfang sieht man eh, dass es nicht funktioniert. Das ist ja das Lustige an der Show. Aber am Ende kommt da echt oft sensationell gute Leistungen heraus.
Ja, also Respekt. Das stimmt wirklich. Wobei, wie du richtig sagst, das Konzept der Show ist ja ganz klar, dass man einfach, das hat auch diesen Charakter, man will einfach auch diese Schwierigkeiten sehen.
Man will sie scheitern sehen.
Ich wollte es nicht so hart sagen. Wir beim Magazin formulieren das schöner.
Stimmt, da bin ich mehr Boulevard.
Dann bist du ein bisschen härter in der Formulierung.
Ein bisschen härter, genau.
Aber was spricht die Society-Redaktion eigentlich so hinter den Kulissen? Da tut sich ja jetzt, glaube ich, auch schon einiges, oder?
Ja, also es ist jetzt noch die große Frage, also wie die Gruppendynamik sein wird, also wer jetzt so die Zicke des Ballrooms sein wird, wer so ein bisschen die Überraschung sein wird. Natürlich allen voran ist bei uns Thema Simone Lugner, die ja gerade sozusagen, wieso das jetzt, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber eigentlich noch ihren Mann beerdigt hat und dann jetzt im Ballroom steht, die natürlich sehr viel Fokus kriegt. Also die kämpft, also die, glaube ich, bemüht sich sehr und die nimmt das auch ernst. Und die wird aber sehr polarisieren. Also das wird natürlich sehr viel abkriegen, weil Richard Lugner war definitiv einer, der auch polarisiert hat, aber der sehr beliebt war in Österreich. Ja. Und ich glaube, daran wird sie schon gemessen werden.
Ja, und da ist natürlich wieder dieses Thema, ist es zu früh? Es war ja schon das Thema beim Opernball, darf man? Und ich stelle mir dann auch immer die Frage, finde ich es gut, dass sie jetzt schon Opernball, Dancing Stars, dieses, jenes auf jedem Kirtag tanzt sozusagen, obwohl ihr Mann jetzt gerade begraben wurde sozusagen. Mhm. Ja. Umgekehrt, wenn du an Trauerphasen, die man selber ja im Leben auch schon durchmachen musste, denkt, dann sage ich halt auch, das ist, liegt auch im eigenen Ermessen. Es ist immer die Frage, was darf man nicht, was sagt die Gesellschaft? Müssen wir uns dem beugen, dem Trauerjahr? Darf man da jetzt schon so raus und darf man das schon machen? Abgesehen davon, dass es auch wahrscheinlich einen finanziellen Faktor gibt, oder?
Definitiv braucht sie das Geld. Mhm. Es ist einfach so, dass dieses Erbe immer noch nicht ausbezahlt wurde. Und man weiß, dass die Familie und sie sind nicht on good speaking terms, also die mögen sich nicht.
Die hat jetzt sogar eine Klage bekommen diese Woche.
Ja, also jetzt kurz vor Start, weiß nicht, ob es Absicht war oder Zufall, dass es jetzt rausgespielt wurde. Es gab einen Unfall mit dem Auto von Richard Lugner kurz nach seinem Tod. Sie ist gefahren, die Simone. Und da war ein Schaden und sie hat jetzt eigentlich gesagt, das ist ein Dienstwagen und das ist ein Versicherungsschutz drauf. Es geht um 14.000 Euro. Und am Ende des Tages gab es aber nur eine Halbkaskoversicherung anscheinend. Und die Familie sagt, sie ist damit gefahren und sie muss jetzt zahlen. Wissend, dass sie jetzt schon das Haus erhalten muss, dass sie natürlich jetzt eine Gage kassiert, wahrscheinlich bei Dancing Stars,
ja,
die das ausgleichen würde. Aber sie hat selber erzählt, dass selbst ihre Mama Ersparnisse angegriffen hat, damit sie das Haus erhalten kann, weil sie eben kein Einkommen hat, weil sie aus der Lugner City ja auch rausgeflogen ist. Ich glaube, am Ende, wenn das vielleicht alles geregelt ist, steht sie eh wieder besser da. Aber das ist schon ein bisschen ein Seitenhieb, glaube ich. Und macht jetzt aber schon die erste Geschichte rund um Dancing Stars. Also ich nehme mal an, sie wird für einige Geschichten sorgen.
Definitiv.
Das ist immer gut für uns. Ich würde das jetzt gar nicht so bewerten. Wir sind da voll dabei. Und ja, Auf Eva Klawischnik bin ich auch noch gespannt. Die hast du mal kennengelernt.
Ja, die Eva habe ich schon in mehreren Geschichten. Natürlich haben wir damals noch als Politikerin, dann als Businessfrau, wie sie ausgestiegen ist aus der Politik etc. Home Stories haben wir gemacht. Also ich kenne die Eva. Und die Eva ist, obwohl sie als Politikerin ja wirklich sehr selbstbewusst, sehr tough war, habe ich doch immer das Gefühl gehabt, ein sehr sensibler Mensch, ein sehr... Also ich könnte mir vorstellen, dass für sie das wahnsinnig schwer war. Das hat sie, glaube ich, auch schon ja hinter den Kulissen ein bisschen erzählt. Und ich habe es auch schon von Insidern im ORF gehört, dass sie am Anfang sich wirklich schwer getan hat, so eben aus sich rauszugehen. Aber es dürfte jetzt so in diesen letzten Proben und so, dürfte es jetzt wirklich immer besser werden. Ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, für sie ist so die erste Show ist natürlich die größte Herausforderung. Aber ja, sehr, sehr spannend auch, das wieder zu beobachten. Ne?
Das heißt ja immer, man muss die weibliche Seite ein bisschen hervorkehren als Tänzerin. Das kommt ja immer wieder. Und gerade bei Politikerinnen sind ja in einer absoluten Männerdomäne, sie damals zumindest, und haben viel diese Power und diesen Ehrgeiz und diese Sachen sicher kein Problem. Aber in diese Weichheit und in diese eben weibliche Rolle zu schlüpfen, das hat man bei Claudia Reiterer, glaube ich, ganz gut gesehen, die ähnlichen Prozess durchgemacht hat. Und immer wieder kommt das vor. Und ich glaube, das kann sehr spannend werden. Sie war ja Grünen-Chefin. Also das ist ja nicht nix. Ne? Also da muss man schon hart im Nehmen sein und auch im Austeilen. Und auf der anderen Seite eben jetzt da in eine Rolle zu schlüpfen, wo man eben geführt wird, wo man sozusagen sich fallen lässt. Ich meine, ich stelle mir das auch schwierig vor, ne? Weil wir müssen ja auch viele Entscheidungen treffen. Wir sind da völlig quasi auch oft in dieser, wie man so sagt, männlichen Energie, aber es ist jetzt auch ein bisschen übertrieben, aber dann in diese andere Welt einzutauchen. Deswegen, man sagt ja immer, ich höre das auch immer, die kommt nicht weit und die wird und Ding und die polarisiert natürlich auch total. Aber wer weiß, also die könnte durchaus eine Überraschung sein, wenn sie sich eben traut, ein bisschen rauszugehen, in diese andere Seite ihrer Persönlichkeit reinzuschauen. Ja.
Und ich glaube, letztlich, da sind wir auch wieder sozusagen zurückkommend auf unser erstes Thema. Das Authentische ist es, glaube ich. Es hat auch bei Dancing Stars, erinnert dich doch zurück, alle, die gewonnen haben, das waren nicht immer die besten Tänzer und die waren jetzt auch nicht so, aber sie waren authentisch. Und ich glaube, das ist auch der Punkt, wenn dann auch so getanzt wird, weil es gab schon wirklich perfekte Tänzerinnen und Tänzer, die super waren, also da hat jeder Schritt gesessen etc., aber trotzdem war es einfach zu wenig authentisch und damit dann eben auch nicht genug für das Publikum.
Das ist, glaube ich, ein allgemeines Erfolgsrezept, oder? Also ich bin sicher vielleicht nicht als auf Instagram, aber
das ist ja das Traurige an Instagram.
Wurscht. Ja, da ist der Charakter wurscht, den sieht man nicht. Aber ich glaube schon, dass das im Grunde genommen etwas ist, was in Österreich lustigerweise, also ich glaube in Deutschland bei den Let's Dance und so ist es teilweise gar nicht so wichtig. Also mir kommt vor, es ist also ein österreichisches Ding, dass die Leute schon eben den echten Menschen sehen wollen und kein vorgespieltes, perfektes irgendwas, was niemanden interessiert. Und dafür ist die Sendung ein guter Rahmen, der nicht zu sehr vorführt, also und auf der anderen Seite aber dann eben genau das Guckloch offen lässt, wo man vielleicht ein bisschen was sieht, was wir im Journalismus immer gerne haben.
Ein bisschen was sehen, genau.
Ja, ein bisschen was spüren, ein bisschen die Echtheit des jeweiligen Gegenübers, den man gerade interviewt, rauszugraben.
Genau, ist ja auch was Schönes. Ist ja auch das Schöne an unserem Job, dass wir Menschen immer wieder anders kennenlernen, als sie sich in der Öffentlichkeit präsentieren,
muss man
ja sagen.
Das stimmt.
Ja, Dani, es hat mich sehr gefreut. Die Zeit ist jetzt wahnsinnig schnell vergangen.
Ja, schon um.
Hoffentlich für Sie auch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Bis nächste Woche. Alles Liebe von Dani.
Und Dani.
Feminin, frech und frisch. Dani und Dani, der Podcast der Chefredakteurinnen. Jeden Freitag neu.